Wir beginnen den Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung hören wir Verse aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, die Verse 24 bis 28. Da geht es um die Glaubensväter und in diesen Versen um Mose. Hebräer 11, 24 bis 28. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben, und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Durch Glauben hielt er das Passa und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeburt nicht anrühre. Wir heben uns zum Gebet. Du treuer Herr und Heiland, wir danken für diesen Tag, den du gemacht hast. Wir danken dir für das Vorrecht, uns versammeln zu dürfen. Hier und auch, wo immer wir sind, zu Hause oder in den kleinen Versammlungen, wir danken dir für dieses Vorrecht, dich zu kennen. Danke, Herr, dass du dich uns genaht hast, schon damals, und uns solche Menschen als Vorbilder vorausgeschickt hast, die im Glauben mit dir gewandelt sind. Herr, lasst uns heute Einblick bekommen in dein Wort, aber auch wie du mit deinem Volk damals und mit Mose gehandelt hast, wie du sie erlöst und befreit hast. Und das lasst uns ein Vorbild sein für unser Leben, für unser Glaubensweg. Und so öffne du unsere Herzen. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da sein wird in alle Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Der Predigttext für die Predigt heute ist aus 2. Mose 12, die Verse 3 bis 13, dann die Verse 22 und 23 und der Vers 29. Das Thema für heute lautet Passa, die größte Befreiungsaktion aller Zeiten. Und auch hier können wir von Israel lernen. Ich lese nach der Luther-Übersetzung aus dem Jahre 1984. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am 10. Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Haus für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er es mit seinen Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist. Ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und es soll verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen sie es essen. Und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu. Und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Ihr sollt es weder roh essen noch mit Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten mit Kopf, Schenkeln und inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen. Bis zum Morgen, wenn aber etwas übrig bleibt, bis zum Morgen sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es essen als die, die hinwegeilen. Es ist des Herrn Passa, denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland und um Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter. Ich, der Herr. Danach aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen, und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Und nehmt ein Büschel Isop und taucht es in das Blut im Becken und bestreicht damit die Oberschwelle und die beiden Pfosten. Und kein Mensch geht zu seiner Haustür heraus bis zum Morgen. Denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Wenn er aber das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden Pfosten, wird er an der Tür vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um euch zu schlagen. Noch den Vers 29. Und zur Mitternacht schlug der Herr alle Erstgeburt in Ägyptenland. Vom ersten Sohn des Pharaon, der auf seinem Thron saß, bis zum ersten Sohn des Gefangenen im Gefängnis und alle Erstgeburt des Viehs. Soweit dieser Text. Viele von uns kennen diese Geschichte und ist geläufig, und doch, als ich in der Vorbereitung darüber nachdachte, da machte ich viele neue Entdeckungen in diesem Text. Und die möchte ich heute mit euch teilen und anschauen, und wir werden so manches Interessante entdecken. Gott verschont das Leben der Erstgeburt der israelitischen Bevölkerung, der israelitischen Kinder. Historisch gesehen an Pessach ist an die Befreiung des Volkes Israel zu denken, wie sie ausgezogen sind. Das war die Nacht, bevor es losging. Raus aus der Sklaverei, aus dem Tod, in die Freiheit, in das Leben mit Gott. Mit dem Gott, den sie eigentlich noch gar nicht kannten. Es ist die Nacht der Verschonung und des Gerichts. Und das bedeutet letztlich auch dieses Wort Pessach im Hebräischen: vorübergehen, verschonen, vorbeigehen. Was war der Kontext und der Hintergrund? Ich möchte es ganz kurz nochmal zusammengefasst aufzeigen. Diese 400-jährige Zeit, oder eigentlich 430-jährige Zeit in Ägypten, ein Großteil davon Sklaverei, Frondienste, geschunden, eingesperrt. Sie konnten nicht einfach gehen, diese Israeliten, und dann berief Gott diesen demütigen und gedemütigten Mose, der eigentlich gar nicht sich als fähig erachtete. Er ging hin zum Pharao, diese 9 Gerichtsplagen, und dann kündigt Gott die 10. Gerichtsplage an. Ganz ausführlich zu lesen im Kapitel 11 vom 2. Buch Mose. Und er kündigt an: Du wirst mein Volk nicht ziehen lassen, und gerade deshalb wird die Erstgeburt von allem ägyptischen Leben geschlagen werden, bis hin zum Vieh, nicht nur die Menschen. Und so kam es dann auch. Geistlich gesehen ist Ägypten ein Bild für die ausschließlich aufs Diesseits gerichtete und beschränkte Welt, auch mit ihrem System, mit ihren Handlangern, mit ihrer Unterdrückung, mit der Gefangenschaft, mit der Versklaverei. Ein Bild für das, in dem Menschen leben. Aber auch ein geistliches Bild für die Gefangenschaft in Sünde, wo Menschen in der Sünde leben. Der Pharao, der Herrscher Ägyptens, den kann man als Typus für den Antichrist, für gegen Christus ansehen. Die Menschen in Gefangenschaft, die sind somit diejenigen, die nach dem weltlichen System leben, ja, leben müssen. Die 10 Plagen, die dauerten 8 Monate lang, und die endeten in dieser Nacht, nachdem Gott die Erstgeburt schlug. Das waren nicht nur Plagen, so wie man heute manchmal viele Heuschrecken hat, sei es in Afrika, sei es bei uns im Sommer Mücken. Nein, das waren Gerichte. Wir kennen das auch aus der Offenbarung, wir haben es gehört. Es sind Ankündigungen von dem letzten großen, schrecklichen Gericht Gottes. Und sie sind die Antwort auf diese Frage, wer wirklich das Sagen hat, wer wirklich Gott ist. Ob Pharao mit seinen 2000 ägyptischen Göttern, einer dieser leblosen Götter, das war Chnum, dieser ägyptische Schöpfergott. Vielleicht haben Sie schon mal was davon gehört. Ich hatte auch davon gehört, aber wieder vergessen, dass das eine Darstellung eines Schafes war. Oder der Schafkopf, ein Widder mit Hörnern, mit einem Löwenkörper, mit riesigen Pratzen. Ein Bild vereint, der Löwe und das Lamm. Kennen wir das? Und das war ihr Schöpfergott, aber nur ein totes, kein lebendiges Wesen. Sie haben sich einen Gott gemacht, kein goldenes Kalb. Sie haben viele andere Götter sich gemacht und diesen haben sie angebetet, diesen Chnum, ein totes Schaf. Und sie haben gesagt, das ist der Schöpfer, der alles gemacht hat. Das ist der, von dem das Leben, das Wasser kommt. Interessant, auch im Hinblick auf das, was wir gerade in diesem Text gehört haben und nachher auch näher darauf eingehen werden. Sie haben in Ägypten den wahren Gott abgeschafft. Sie haben sich selber Götter gemacht, über 2000. Und die haben sie angebetet, sich selbst zu Gott gemacht. Pharao, ich brauche keinen Jahwe, ich kenne ihn nicht. Geh mir weg, Mose. Und das ist so modern, auch heute. Man macht sich selbst zu Gott und den wahren Gott. Den stellt man nicht nur in die Ecke, den ignoriert man, bis man ihn nicht mehr wahrhaben möchte. Noch eine Vorbemerkung, bevor wir in den Text einsteigen. Gott sieht diese Bedrängnis der Israeliten in Ägypten, und doch gewährt Gott. Andererseits kommt Gott durch diese Gerichte zu seinem Ziel. Der Pharao wollte sich Jahwe nicht unterordnen. Die Israeliten, die lassen wir nicht ziehen. Billige Arbeitskraft, die waren zu alles gut. Aber Pharao musste erfahren und innewehren, der allmächtige Gott lässt sich nicht spotten. Wohl erträgt er es eine Zeit lang, aber irgendwann ist auch für Gott der Zeitpunkt erreicht, wo er sagt, jetzt ist Schluss mit lustig. Gott tut Dinge auf seine Art und Weise, auch wenn wir ihn manchmal nicht verstehen, auch wenn wir nicht verstehen, warum es so lange dauert. Er tut es zu seiner Zeit und zu seiner eigenen Ehre. Der Auszug lehrt uns, was wir von Gott erwarten sollen, nämlich seine Macht, seine Größe. Und der Auszug gibt uns Grund, Gott zu vertrauen. Er hat sein Volk aus der ägyptischen Sklaverei wohl gerettet. Doch diese Israeliten, die dieses Schaf, dieses einjährige Schaf geschlachtet haben, die haben wahrscheinlich nicht verstanden, um was es da geht. Wir verstehen heute besser vom Neuen Testament her. Da leuchtet eine geistliche, man könnte fast sagen, Erleuchtung auf, diese Errettung aus satanischer Knechtschaft. Der Name Passa, ich habe es schon erwähnt, vorüberschreiten, vorübergehen, etwas überspringen, unberührt lassen. Und wir werden nachher sehen, was es bedeutet, dass die Israeliten ein Lamm schlachten sollten, mit dem sie das Blut an die Türpfosten und an den Sturz oben eines jeden Eingangshauses der Tür hinstreichen sollten. Als in jener Nacht der Verderber durch das Land Ägypten zog und dabei an ein israelitisches Haus kam, da sah er dieses Blut und ging vorbei. Passierte. Im Englischen pass over, vorbeiziehen. Das ist der Segen und das Heil, das in diesem Fest steht, dass die Israeliten von diesem Tag an feiern sollten und dann jedes Jahr der Gerichtsengel ging vorüber. Wenn aber ein ägyptisches Haus da war und dort kein Blut an den Türpfosten oder an der oberen Schwelle, dann zog er nicht vorüber, sondern ging hinein, schlug die Erstgeburt im ägyptischen Haus, so auch den Sohn des Pharao, der schon auf dem Thron saß, tot. Und das blieb nicht unbemerkt. Passa, die größte Befreiungsaktion aller Zeiten. Was hat es mit dem Lamm, das geschlachtet werden soll, auf sich? Johannes der Täufer, er ruft aus, was es mit diesem Lamm auf sich hatte. Siehe da, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Johannes 1, wir lesen das in Vers 29 und in Vers 36, gleich zweimal. Und er deutet hin auf Jesus. Ein Künstler hat es einmal gemacht, ein Gemälde gezeichnet, Jesus an dem Kreuz und dann ein Johannes mit einem überlangen Finger zeigen auf diesen Mann am Kreuz. Wie passt das zusammen? Nicht nur am Isenheimer Altar, sondern überhaupt. Was meinte Johannes damit? Das Lamm Gottes, ein Mensch. Warum hat er keinen anderen Namen ausgesucht, Johannes? Er hätte können sagen, seht da, das Sohn Davids, seht, der Messias ist da. Seht, der Immanuel, Gott mit euch ist da. Nein, er sagt, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Die Juden hätten es können verstehen. Einmal im Jahr, Passa, müsste genügen über viele Jahrhunderte, 14, 1500 Jahre, je nachdem, wie man es zählt, haben sie gewusst, ein Lamm kommt, da ist ein Lamm da. Johannes sieht nach Hunderten von Jahren die Erfüllung dessen, was dort auf Golgatha geschah. Er sah noch nicht Golgatha, aber er wusste, mit diesem Jesus, da hat es das Gleiche auf sich wie damals in Ägypten in der Todesnacht. Im Neuen Testament lesen wir immer wieder, zum Beispiel in Kolosser 2, Vers 16 oder in Hebräer 8 und Hebräer 9, Vers 23, dass die Dinge vom Alten Testament, vom Alten Bund nur Schatten, nur Abbilder sind der himmlischen und der geistlichen Wirklichkeit. Wenn Sie im Sommer spazieren gehen und laufen, dann werfen Sie je nach Sonnenstand und Lichteinfall von dem Sonnenlicht einen Schatten. Sie werfen entweder einen Schatten voraus oder hinterher. Und so ist es mit den Dingen im Alten Testament auch. Zum Beispiel mit diesem Lamm Gottes. Das ist nicht das Eigentliche. Das ist nicht das, das rettet. Es ist nur der Schatten auf das eigentliche Passalamm, das Johannes benennt, das Lamm Gottes. Nur vom Neuen Testament her können wir das Alte Testament, auch das Passafest, richtig verstehen und interpretieren. Das Alte Testament, was damals mit dem Passalamm geschah, das ist ein Schatten, das ist ein Abbild, ein Umriss dessen, was eigentlich noch in der Zukunft geschehen würde. Die Bilder des Alten Testaments, die bilden also nur schemenhaft und geistliche Wirklichkeiten nur mit Umrissen ab. Man kann jetzt fragen, haben die Israeliten verstanden, was sie da taten? Wussten sie von dem eigentlichen Passamal, von dem eigentlichen Lamm? Die Bibel beantwortet es nicht. Aber schon im Alten Testament werden immer wieder Bezüge, Hinweise auf dieses Lamm genommen, das geschlachtet werden soll. Einerseits ein Bild im Alten Testament, andererseits die Wirklichkeit, die noch kommen würde. Wir haben heute natürlich den Vorteil, dass wir das ganze Alte und Neue Testament haben und dass wir im Rückblick darauf schauen, was es mit diesem Passalamm in Ägypten auf sich hatte. Wenn man später in der Familie zusammensaß und Passa hielt, wir können heute nicht in alle Details hineingehen, dann wurde ein Kind erkoren und das musste fragen, warum schlachten wir, warum dieses Festhalten? Und dann wurde erinnert, es war der Auszug, es war die Befreiung aus der Knechtschaft, aus Ägypten, aber viel mehr noch, es war die Befreiung aus der Sklaverei, der Sünde. Ob das so die Israeliten damals verstanden haben, ich wage es zu bezweifeln. Und deshalb ist es auch kein Zufall, dass unser Herr selbst am Pessach, an diesem Passa, geopfert wurde. Wir werden heute entdecken, wie bereits in der hebräischen Sprache selbst Buchstaben Antwort darauf geben. Antwort auf den geplanten Erlösungsakt, das Werk Gottes, das er damals angekündigt hat. Es ist richtig, dass Israel diese Feste rund 1400 Jahre vor Jesu Geburt begangen hatte. Die festgesetzten Zeiten des Herrn werden von Juden seit rund 3500 Jahren eingehalten, obwohl sie christliche Gläubigen neu erscheinen. Was da geschieht, tatsächlich ist es überhaupt nicht neu, es ist alt und ist alles miteinander verbunden. Es ist etwas, was sich erfüllt vom Alten und Neuen Testament, was ineinander läuft wie Zahnräder, wie ein akkurates Schweizer Uhrwerk. Nun ein erster Gedanke, das Passahlamm. Der 10. Nissan war der Tag, an dem ein fehlerfreies Lamm ausgewählt und zu dem Haus in der Familie gebracht wurde, das am Pessach schlachten und essen würde. Es musste ein fehlerfreies Lamm gesucht werden, nicht eines, das vielleicht gehinkt war oder irgendwo Flecken hatte oder vielleicht noch ein ungleichmäßiges Fell hatte. Das Geheimnis liegt in dem, was wir Palmsonntag nennen. Es ist wirklich der 10. Nissan, der Tag des Lammes, als die Leute von Jerusalem die Passahlämmer zu ihren Häusern führten. Und jetzt wird's spannend. Da wurde Jesus, der Messias, vom Ölberg in die Stadttore geführt. Das Einbringen des Messias in die Stadt mit Palmen und Hosianna, wir kennen es von Palmsonntag, das war die eigentliche Erfüllung dessen, was seit alters her befohlen wurde, das Lamm zu beschauen, zu untersuchen, 5 Tage lang zu Hause. An dem Tag, an dem das Passahlamm ins Haus gebracht werden sollte, da brachte Gott das Lamm Gottes in sein Haus nach Jerusalem, in den Tempel. Und so wie die Lämmer des 10. Nissan am Passa von denen geopfert werden mussten, die im Haus wohnten, so würde auch das Lamm Gottes am Passa von denen geopfert werden, die in Jerusalem wohnten. Und das Lamm Gottes musste in das Haus kommen, damit jeder Einzelne im Haus die Segnung und die Errettung dieses Lammes bekommen würde. Gott hat nicht dem Mose befohlen, schlachtet ein Lamm für alle zusammen. Nein, jeder Einzelne. Und das deutet darauf hin, dass jeder Einzelne dieses Lamm annehmen muss. Jeder Einzelne musste an seine Eingangstür dieses Blut streichen. Es reichte nicht, wenn es der Nachbar tat. Wenn zu wenig Esser da waren, dann hat man den Nachbar hereingeholt zu diesem Fest und trotzdem auch an seine Tür das Blut angezeichnet. Das Lamm, das wurde ein Teil der Familie, so wie ein Haustier. Ihr seht hier ein schönes, kleines Lamm, paar Wochen alt. So war es damals nicht. Ein Jahr musste es alt sein. Und nur geübte Hirten sahen noch den Unterschied zwischen diesem einjährigen Lamm und dem erwachsenen, ausgewachsenen Lamm. Aber es hat Sinn, dass es ein Jahr alt ist. Das Lamm, es wurde Teil der Familie. Es war wie ein Haustier. Man hat eine emotionale Bindung zu diesem Tier bekommen. Nicht nur, dass man geschaut hat, ob es in Ordnung ist, ob es fehlerfrei ist. Es war ein Unschuldslamm. Das hat noch nichts getan, nichts falsch gemacht, hat nicht geblökt, nicht wie eine Katze gekrallt oder wie ein Hund gebissen. Nein, es war fehlerfrei. Und nur ein solches konnten sie nehmen. Übrigens gibt es diesen Brauch nicht nur im Judentum, sondern auch im Islam. Islam ist ja aus dem Judentum entstanden. Da kamen zu Mohammed oft jüdische Kaufleute, die haben berichtet aus der jüdischen Tradition, aus der jüdischen Kultur. Und Mohammed hat diesen Gedanken aufgenommen, aber hat nie etwas gelesen. Weder die Tora noch später von Christen, die neutestamentlichen Schriften. Aber das, was er hörte, ein fehlerloses Lamm, und das gibt es auch, dieses Opferfest im Islam, Kurban Bayram. Hab mal nette Muslime, ehemalige Muslime kennengelernt, die von diesem Fest berichtet haben. Und es ist gar nicht so einfach, ein fehlerfreies Lamm zu finden. Und da sind schon viele dran gestrauchelt, dass man ein fehlerfreies Lamm findet. Und dieser Ex-Muslim, er kam dadurch zum Glauben, weil er gehört hat von seiner Frau, die war Christin, dass es da ein reines Lamm gab, das die Sünde trug. Und dann hat er irgendwann verstanden, was es mit diesem Opferlamm auf sich hatte, was vom Islam her nicht klar wurde. Übrigens auch wenn man das Judentum anschaut, hätte es müssten klar sein, aber auch vielen Juden erschließt sich der Text nicht, warum ein fehlerfreies Lamm. Der eigentliche Zweck war, das Lamm beiseite zu legen, zu beobachten, genau anzuschauen, sicherzustellen, es ist fehlerfrei. Und dasselbe wurde von Jesus oder mit Jesus gemacht. Er wurde untersucht von den Pharisäern, beobachtet, Fallen gestellt, Fangfragen, nur um etwas Fehlerhaftes, eine Schuld an ihm ausfindig zu machen, sozusagen, wo ihm menschlich der Kragen platzt. Und als er dann vor Kaiphas, dem hohen Priester, stand und selbst dort noch gesagt hat, er ist Gott, bist du der Sohn Gottes, da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sagt, wir brauchen keine Beweise. Wenn ein Mensch sich auf die Stufe Gottes stellt, auf diese sündlose Stufe, dann ist er des Todes schuldig. Und sie haben ihn hingerichtet. Aus unserem Gerechtigkeitssinn zu Unrecht. Denn wir wissen von Pilatus, Johannes 19, dreimal hat er gefragt, Jesus ausgefragt, und dann sagt er und bekennt, ich finde keine Schuld an ihm. Fehlerfrei. Jesus, das Lamm Gottes, fehlerfrei. Jesus wurde am 14. Nisan gekreuzigt, am selben Tag wie die Lämmer, und um noch genauer zu sein, zur selben Stunde des Tages geschlachtet wurden. Genau zu der Stunde, als die Juden ihre Lämmer für das Opfer vorbereiteten, wurde Jesus ans Kreuz genagelt. Gott macht Maßarbeit. Das war die ultimative Erfüllung. Konnte nach gründlicher Beobachtung am Lamm kein Fehler oder Makel gefunden werden, sollte der Mann jedes Haushalts sein Lamm vor seine Haustür bringen und es töten. Es wurde geschlachtet. Als er das Lamm tötete, da fing er mit einer Schüssel, wir haben es gehört im Text, das Blut auf, strich es mit einem Üserbüschel an die Seiten des Türrahmens, an den Sturz oben, sodass es bedeckt war, dass sichtbar war, wir haben ein Lamm getötet. Und das nochmal auf dem Hintergrund der ägyptischen Gottheit Chnum. Die würden niemals ihren Gott oder ihren Götze töten. Aber hier wurde ein Lamm getötet. Was für ein Affront in Ägypten. Gleichzeitig ein Bekenntnis. Üsop, ein Unkraut, eine niedrige Pflanze. Es hat schwammige Blätter. Es konnte also sehr viel Flüssigkeit des Blut aufnehmen. Und es ist gleichzeitig eine bittere Pflanze. In Levitikus und auch an anderen Stellen lesen wir, dass es zur Reinigung von Aussätzigen benutzt wurde, ein Bild des Gerichts, den menschlichen Stolz zu brechen. Es war sozusagen auch ein Bild der Demut. Wir kennen von David diese Bitte, Psalm 51, in der Reue, reinige mich mit Üsop. In Johannes 12, Vers 1 heißt es, dass Jesus 6 Tage vor dem Passa in die Stadt Bethanien kam. Da das Passa am 14. gefeiert wurde, bedeutete dies, dass Jesus am 9. nach Bethanien kam. Und Johannes gibt uns auch weitere Informationen, um zu zeigen, dass Jesus gemäß Johannes 12 am 10. in Jerusalem einzog. Er sagt, dass es am nächsten Tag war, als Jesus in Jerusalem eintrat. Alles von Gott minutiös geplant. Mit anderen Worten, er kam genau an dem Tag nach Jerusalem, an dem Gott den Juden sagte, sie sollen ihre Lämmer zurück in Ägypten beiseite legen. Jesus erfüllt in sich selbst diese ultimative Realität des Passalammes und Passafestes. Es geschah am Abend des 14. Tages in der Dämmerung. Da wäre nochmals diese Üsop-Pflanze gewesen. Und es muss ein ungeheuerliches Geschehen in Ägypten gewesen sein. Die Israeliten, die wurden beobachtet. Was machen sie jetzt? Sie wussten, die Tötung der Erstgeburt ist angekündigt und jetzt schlachten sie unseren Schöpfergott. Zumindest die Tiere. Die Ägypter haben nie Tiere, also Schafe geschlachtet. Um 3 Uhr nachmittags wird das Lamm geschlachtet. Es wird dann vorbereitet für das Braten. Die Familie betrat dann ihr Haus und die blutbefleckte Tür. Sie war von außen sichtbar, nicht mehr von innen. Sie haben es nicht gesehen. Sie konnten nicht sehen, was um Mitternacht geschah. Und jetzt kommt ein interessantes Detail. Gemäß der Anweisung sollte das ganze Lamm gebraten und verzehrt werden. Für den nächsten Tag durfte nichts übrig bleiben. Bei der Zubereitung des Mahles durfte kein Lammknochen gebrochen werden. Und auch das deutet auf Jesus hin. Ihm wurden die Knochen, die Beine nicht gebrochen, wie bei den anderen Verbrechern. Um den Tod einer gekreuzigten Person zu beschleunigen, brachen die römischen Soldaten die Beine. Johannes berichtet davon, Jesus war schon gestorben und ihm wurden die Beine nicht gebrochen. Das wäre das gebratene Lamm gewesen. Und dann saßen die Israeliten zu Hause zusammen und aßen das Lamm, das gebraten war, und die Zutaten und wussten, in dieser Nacht geht's los. Sie mussten bereit sein. Da war nicht an ins Bett gehen zu denken. Sie mussten sich die Schuhe umbinden, den Rock, das Gewand nach oben binden, sodass sie gehen konnten, den Stab in der Hand. Und in dieser Nacht wussten sie, weil es Gott dem Mose so angekündigt hat, würde der Herr vorübergehen und alle Erstgeburt schlagen. Nur bei dem dieses Blut an der Tür dran war, nicht. Und die Frage, die vielleicht der eine oder andere Israelit damals hatte, sieht Gott das Blut, ist es sichtbar genug? Die Israeliten, die kannten noch nicht das Konzept von Gnade. Sie wurden aus Glauben an das Blut des Lammes sozusagen hingebunden. Sie konnten nur vertrauen, dass das, was Mose hörte von Gott, dass das auch stimmt. Und das sollte uns letztlich bekannt sein. Es hätte für diejenigen, die es hörten, eine tiefere Bedeutung gehabt, weil sie ja alle die festgesetzten Zeiten des Passahlammes verstanden und sie ihr ganzes Leben lang, Jahr für Jahr, das Lamm Gottes geopfert hatten. Im Prinzip muss das für Juden so klar sein. Da ist etwas ganz Wichtiges geschehen. Natürlich haben sie auch noch viele andere Feste, aber Passa, das ist das wichtigste Fest. Für Christus ist unser Passa geopfert worden, so sagt es Paulus. Und dann sagt Paulus auch weiter, darum lasst uns den Sauerteig aus unserem Hause herausnehmen. Auch ein interessantes Detail, dass die Israeliten Brot backen sollten, aber keines, das für gewöhnlich mit Sauerteig gemacht ist. Bei uns mit Hefe, auch manchmal mit Sauerteig. Sauerteig, ein Symbol, ein Bild für Sünde. Die Sünde musste raus. Und so erinnert sich Paulus auch dran, lasst uns den Sauerteig der Bosheit und der Sünde rausbringen aus unserem Leben, raus aus unserem Lebenshaus. Das Opferblut von Tieren hatte niemals Macht, für Sünden zu bezahlen. Alle Opfer im Alten Testament, sie hatten nicht die Fähigkeit, Sünde wegzunehmen. Es war der Vorschatten auf das eigentliche Erlösungs- und Versöhnungswerk Jesu. Unser Text zeigt uns, dass Jesus dieses göttliche Opfer war, das alle anderen Opfer beendete. Das schauen wir uns gleich noch genauer an. In Jerusalem, an diesem Passa, da trug das Lamm Gottes sein Kreuz und legte es bereitwillig nieder, dieses Lamm, sündlose Opfer. Und so hat es auch Jesaja beschrieben, Jesaja 53, das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, es verstummt vor seinem Scherer. Jesaja wusste um diesen Vorgang. Nun haben wir gehört, dieses Blut musste an die Tür. Es musste nicht irgendwo hin, wenn jemand baut. Vielleicht gibt es unter euch auch Bauherren, da gibt es manchmal so einen roten Punkt, den muss man irgendwo sichtbar ins Haus hinmachen. Manche hängen ihn in eine Scheibe hinein, aber das steht hier nicht. Es steht auch nicht da, hängt eine weiße Fahne auf, die Friedensfahne. Nein, das Blut an die Tür. Das Wort Pesach hat drei Buchstaben, Pei, Samech, und auf den dritten Chet gehe ich gleich noch näher ein. Zunächst kurz Pei, das bedeutet umgeben, schützen, unterstützen, ein Ort der Zuflucht. Und die geistliche Bedeutung in Verbindung vom Natürlichen zum Geistlichen, könnte man sagen, da gibt es eine Verbindung zu diesem Lamm, auch eine Verbindung zu dem Namen Yahweh. Wäre jetzt zu viel, darauf einzugehen. Der dritte Buchstaben, das ist, ja, hier sehen wir nochmals die Tür, das ist der Chet, Chet. Und beachten wir dann auch nachher, wie dieser Buchstaben geschrieben wird, die Form dieses Buchstaben. Zunächst einmal die Tür, das ist eine Öffnung. Und Jesus, er sagt von sich selber, ich bin die Tür. Ich bin die Tür, wenn ihr zu mir eingeht, werdet ihr Leben, Weide finden. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden. Und somit ist deutlich, was Jesus an anderer Stelle sagt, mit dem Durchgang durch die enge Pforte gemeint, nämlich zu vertrauen, dass Jesus Christus das Passahlamm ist, der Sohn Gottes, für mich ganz persönlich für meine Sünden geopfert. Nochmals, wenn ein Israelit das nicht annahm und sagte, nö, brauche ich nicht, dann kam er auch nicht in Freiheit. Dann kam der Gerichtsengel. Wer durch diese Tür geht, der lässt das alte Leben hinter sich in Ägypten, in dem, wo wir in Sünde geknechtet sind. Wenn wir durch die Tür, durch Jesus hindurchgehen, dann werden wir frei von dieser Sklaverei. Das Wort Chai, das hat mit Leben zu tun, das ist Kurzform von Chaim, Leben. Und der Buchstabe Chet ähnelt einer Tür. Wir sehen ihn hier, so wurde er heute geschrieben. Aber wenn man genau schaut, es gibt unterschiedliche alte, anfängliche, man sagt da, piktografische Buchstaben. Das heißt, im Altgriechisch wurden die Buchstaben nochmals ganz anders geschrieben als im Modernen. Man sieht hier von links nach rechts zunächst so ein Zaun oder eine Mauer. Das ist eine Bedeutung, aber gleichzeitig auch, es ist die Absonderung, es ist die Einzäunung, der Zaun des Schutzes, um nicht eindringen zu können. Der Gerichtsbote drang nicht ein. Vielmehr, wer hindurchgeht, der kommt zu einer Neuschöpfung, zu neuem Leben. Und wenn man das dann auf andere Buchstaben anschaut und überträgt, dann sieht man auch, dass das mit anderen Buchstaben genauso ist. Im Hebräischen, ich weiß nicht, ob man es von hinten sieht, wir haben hier diese Buchstaben des hebräischen Alphabet. Man fängt normalerweise von rechts an zu lesen, hier der Einfachkeit halber von links, fängt mit dem Aleph an, geht weiter bis zum Taf, dem 22. Buchstaben. Hier, eigentlich müsste hier rechts sein, wir sehen es nachher noch. Aber hier ist dieses Chet und es ist so eine Wand, eine Umwandlung. Wir werden nachher noch auf ein paar andere Buchstaben kurz eingehen, auf deren Bedeutung. Und im Laufe der Zeit haben sich die Formen der Buchstaben verändert. Das erleben wir in allen Sprachen, auch in unserer deutschen Sprache. Viele wissen Altdeutsch, das ist ganz anders als unsere heutige lateinische Schreibweise. Aber diese alten Buchstaben, die hatten eine ganz bestimmte Bedeutung. Da hat man viel mehr damit verbunden als nur A wie Alpha, das erste. Wenn wir heute mit dem Fahrrad unterwegs sind und so ein blaues Schild sind und da ist ein Fahrrad drauf gezeichnet, dann wissen wir automatisch, das ist ein Fahrradweg. Das ist nicht nur ein Drahtesel. Oder wenn wir zu einer Toilette gehen am Flughafen und wir sehen eine Dame mit Rock auf einem Bild, dann wissen wir, das ist die Damentoilette. Und das andere Schild kennen wir auch. Und so ist es ganz klar, dass Bilder eine Sprache haben, einen Buchstaben, die sie leider im Laufe der Jahrhunderte und auch Jahrtausende verloren und eingebüßt haben, diese Bedeutung. Also, wie gesagt, normalerweise von rechts nach links zu lesen. Hier war es jetzt andersherum. Und heute sehen diese hebräischen Buchstaben ganz anders aus. Man sieht noch einen kleinen Verwandtheitsgrad, aber es fehlt hier einiges. Hier ist jetzt richtig, weil es eben auch die modernen Buchstaben sind. Hier nochmals das Aleph, Beth. Und dann hatte ich letztes Mal schon erwähnt, dass es da verschiedene Zeichen gibt, die eine ganz bestimmte Bedeutung haben. Hier zum Beispiel das Jod, die Hand, oder hier diese andere, hätte ich fast gesagt, Hieroglyphen. Aber Hieroglyphen sind kein Gekraxel, das sind alte Schriftzeichen. Dieses Hey, hier links oben, fünfte Buchstabe, er bedeutet schau, siehe. Und wenn man dann in die zweite Linie schaut, ganz nach rechts, da ist das Waf und ganz unten links das Taf. Und wenn man es jetzt so anschaut, dann sieht man am Anfang das Aleph, der Anfang, und das Taf am Ende, das Ende. Und das sind zwei Buchstaben, die kommen immer wieder im Alten Testament zusammen vor. Der Anfang und das Ende. Ich gehe gleich noch näher drauf ein, aber nochmals zurück zu diesem Chet. Nach jüdischen Gelehrten ist Chet der Buchstaben des Lebens, der Chaim, Leben, und Chaya, Leben im Sinne eines Verbs, beide mit diesen Buchstaben des Chet beginnen, also mit dieser Umrandung, mit diesem Rahmen, mit dieser Tür. Dort, wo man durch diese Tür hindurchgeht, kommt man ins Leben, raus aus dem Gericht. Und tatsächlich ähnelt das Wort Chai selbst einem Lamm. Hier nochmal das alte piktografische Zeichen, und wir haben hier diese Handlung nochmals, das Blut wird an diese Lebenstür angemalt, und man kann sagen, dass das Lamm Leben gibt, wenn es auf die Tür unseres Herzens gestrichen wird. Das Tier und sein Blut ein Zeichen. Wir lesen in 2. Mose 13, habe es vorhin vorgelesen, das Blut soll euch zum Zeichen sein an den Häusern, worin ihr seid. Und ich sehe das Blut, so werde ich an euch vorübergehen, und es wird keine Plage zum Verderben unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Zeichen im Althebräischen, dieses Ort, besteht aus drei Buchstaben. Ich hatte vorhin schon erwähnt, da ist der Anfangsbuchstabe des hebräischen Alphabets, dieses Aleph. Na. Hier, Aleph. Und dann ganz links das Taf. Und diese zwei bedeuten Anfang und Ende. Der alles in Händen hat. Aleph, eigentlich in der Bedeutung ein Ochs, ein Starker, ein Leiter. Dieses Zeichen, also dieses Wort, so wie wir es jetzt hier sehen, das kommt schon sehr früh vor. Und zwar nach der Sintflut bei Mose. Da wird gesagt, dass Gott ein Zeichen des Bundes in den Himmel setzte. Interessant an diesem Zeichen, das die Israeliten haben sollten, das war das Blut. Und wenn man hier diesen mittleren Buchstaben anschaut, das Waf, ein Nagel. Das ist der gleiche Buchstabe wie der in diesem Namen Yahweh steht. Der Nagel der Blutschaft. Ich komme nachher noch drauf. Jeder unter dem Zeichen des Blutes wurde verschont, und dieses Zeichen der Befreiung für die alten Israeliten in den alten hebräischen Buchstaben, da kommt etwas zum Ausdruck, dass der Anfang und Ende ist, ein blutiges Zeichen setzt. hier nochmal dieses Wort Oath, das Zeichen. Man könnte auch sagen, es ist ein Siegel des Bundes, wie bei der Sintflut danach, der Regenbogen als Zeichen, dass Gott nie wieder so eine Sintflut herbeiführen würde. Aber hier diese Aleph, dieser erste Buchstabe von rechts gelesen, man sieht darin vielleicht für uns heute nur ein X, das ist der starke Führer, der Ochs. Man verbindet es auch mit Gott im Hebräischen. Und dann das Waf, diese Tür. Und wenn man jetzt zurückgeht ins alte Hebräisch, dann ist das keine Tür, so wie wir es jetzt hier in der Mitte sehen, sondern es ist ein Kreuz. Und in der Mitte dieser Nagel, das Waf, das heißt, starker Führer Gott, Nagel und Kreuz. Wir sind immer noch bei der Tür und das signifikante Zeichen, eine Markierung, das Blut durch diesen starken Gott. Ein Zeichen der Befreiung von der Sklaverei, frei heraus. Das ist alles im Althebräischen angelegt. Das Geheimnis der Rettung wurde ursprünglich in genau den Buchstaben offenbart, die Gott benutzt hat, um seine Geschichte zu entfalten. Im alten Hebräisch spricht er seit Anbeginn der Zeit zu uns, dass das Zeichen des Bundes der ans Kreuz genagelte starke Führer ist. Das steckt in diesem Zeichen drinne. Und noch interessanter, dass der Buchstabe Taf ein Ausdruck für das Zeichen ist, das Gott setzt. Wir haben es hier nochmal, diese piktografische Darstellung. Zunächst der Ochs, das Aleph, dann der Nagel und dann das Kreuz. Das heißt, im Kreuz verbindet Gott sich. Er schafft einen Bund mit seinen Menschen, aber nur mit denen, die diesen Bund auch annehmen und wollen. Den Blutsbund vom Neuen Testament. Wir kennen es. 1. Korinther 11. Der Apostel Paulus sprach von diesem Zeichen Christi als einem Zeichen, das er an seinem eigenen Körper trug. Paulus wurde nicht gekreuzigt, aber er trug die Leidensmale. Also, man könnte da noch sehr viel Zeit darin verbringen, aber wir sollten noch ein weiteres interessantes Detail anschauen. Hier der Nagel durch die Hand. Und wenn man nochmals das sieht, am Anfang in der frühen Schreibweise das Kreuz, dann dieser Aleph, dieser Ochs und dann der Nagel. Die Reihenfolge stimmt hier nicht. Eigentlich müsste man mit der Mitte, mit dem Aleph beginnen und dann mit dem Taf und dann am Schluss das Waf. Beziehungsweise im Buchstaben ist es in der Mitte. Das Waf, es stellt einen Zeltpflock dar, nicht nur einen Nagel. Es stellt etwas dar, wo etwas festgemacht wird, wo etwas festgezurrt werden kann, nicht nur etwas verbunden werden kann. Warum zeige ich das alles? Nur so, indem man die ursprüngliche Bedeutung kennt, versteht man, was im Hebräischen eigentlich versteckt ist oder tiefer verborgen ist. Dieses sicheren Festmachen, das hat Gott gemacht, als er sich ans Kreuz schlagen ließ, seinen Sohn. Und daher lautet die Botschaft in diesen drei Buchstaben, das Opfer, das Blut dieses Tieres, sein Blut, der Nagel und das Kreuz. Hier wird dieser Bund festgemacht, in diesem Zeichen. Das heißt, Gott verbündet sich, er verbindet sich mit seinem Volk, die dieses Blut an ihre Türpfosten streichen. Und in Sacharja 12, Vers 10, da lesen wir den sie durchbohrt haben, und sie werden um ihn trauern, wie man um seinen einzigen Sohn trauert, und werden über ihn trauern, wie man über seinen Erstgeborenen trauert. Sacharja hat etwas in seiner prophetischen Schau erkannt, durchbohrt mit Nägeln. Er sagt nicht mit Nägeln, aber durchbohrt haben. der Anfang und das Ende, Aleph und Taf. Und dann kommt dieser Warf der Nagel in der Mitte dazu. Wenn man aber das miteinander verbindet, dann sieht man tatsächlich der Ochs oder das Tier, das Opferlamm, der starke Führer. Er ist der, der sein Leben hingab. Das Aleph und Taf, das kommt schon im ersten Vers der Bibel vor. Ich meine, es ist das fünfte Wort. Es wird gar nicht richtig übersetzt. Und es kommt so oft noch öfter vor als das Wort Jahwe, was für Gott steht. Auch über 7000 Mal im Alten Testament. Und wenn es vorkommt, dann weiß man, die Juden, das ist der Anfang und das Ende, der, der vor aller Zeit war und in alle Ewigkeit sein wird. Und das erinnert uns an Offenbarung, wo Jesus spricht, er ist der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Das heißt, Jesus erknüpft das an, was hier in 1. Mose 1 im ersten Vers gesagt wurde. Er ist der Aleph Taf. Er ist der, der alles in Händen hält. Er, der das Zeichen durch sein Blut gab. Und das sagt auch Jesaja schon, ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Jesus Christus, er ist dieser, man könnte sagen, der vor aller Zeit war. Und das sehen wir auch, nicht nur im Schöpfungsbericht. Es wäre ein interessantes Detail, möchte ich nun nicht weiter darauf eingehen. Als Gott dem Adam den Lebensodem einblies, da war es Jahwe. Kommt gleich nochmal drauf, auf die Bedeutung wurde gebeten, nochmals da Bezug zu nehmen. Jahwe blies dem Adam den Lebensodem ein, der Erste und der Letzte. Noch eine Bedeutung von diesem Buchstaben Taf, also dieser Tür. Wir haben schon das Zeichen, aber es hat auch die Bedeutung von Bündnis, von Markierung, von Siegel, von ewiger Zusage. Das heißt, Gott stellt sich zu uns auf ewig. Er besiegelt diesen Bund. In diesem Aleph Taf, da schließt Gott einen Bund. Er verbirgt sich im Gekreuzigten auf ewig. Es ist eine besiegelte Sache, die von Gottes Seite nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Interessanterweise offenbart Aleph Taf dieser Anfang und Ende, den Plan der Erlösung in diesem Zeichen. In Lukas 1, Vers, hier, man sieht es wahrscheinlich nicht, das fünfte Wort ist es, dieser Aleph Taf. In Lukas 1, Vers 31, da heißt, und siehe, du wirst schwanger werden, auf Maria bezogen, und einen Sohn gebären und ihm den Namen Jesus geben. Transkribiert Joshua und er wird sein Volk von ihren Sünden erretten, das heißt, sie davon abhalten, das Ziel zu verfehlen. Sünde, Hamartia, wir kennen es vielleicht, Zielverfehlung. Das Ziel ist dann verfehlt, wenn wir an diesem Aleph Taf, an diesem Zeichen des Gekreuzigten vorbeigehen. Das ist Sünde. Diese Eingangstür, ein blutiges Mahlzeichen, nicht nur ein Anschauungsbild für die Ägypter, sondern mehr ein Anschauungsbild für die Israeliten, auch wenn sie es noch nicht verstanden haben. Heute können wir es verstehen. Der Name Jahwe, jener Gottheit, ich hatte es schon vor 4 Wochen gesagt, die man aus Ehrfurcht gar nicht mehr aussprechen wollte, den Namen Jahwe. 7000 Mal ursprünglich aus dem Hebräischen herausgenommen und man sagte nur noch Adonai, ersetzt. Und ich denke, ein großer Fehler. Jahwe bringt nicht genug zum Ausdruck. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich war, der ich schon immer war. Der, der ohne Anfang und Ende ist zu wenig. Ich hatte es schon erwähnt, dieses Jahwe, es hat auch eine Bedeutung. Wir sehen hier diese 4 Buchstaben. Nochmal das Jod, dann hier das Hey, dann das Waf und nochmal das Hey. Also Hand, siehe, Nagel, siehe. Und das ist das, was Mose hörte. Schau, da ist eine Hand, die es durchnagelt. 2. Mose 13, wir haben es schon gehört. Mose fragte, wie soll ich denn dich den Ägyptern vorstellen? Wer bist du? Da hat es 2000 Götter. Wer bist du? Der mit den durchnagelten Händen. Der, der alles in Händen hält, der die Welt erschaffen hat. Es wäre heute zu viel, auf die rechte Hand Gottes einzugehen. Auch in dieser Exodus-Geschichte wird immer wieder darauf Bezug genommen, dass Gott sein Volk mit der rechten Hand, mit seiner starken Hand aus Ägypten geführt hat. Die ist deshalb so stark, weil er sein Leben für seine Geschöpfe gab. Man könnte sagen, schaut hier auf diese durchnagelte Hand. 7000 Mal im Alten Testament, und das muss uns zu denken geben, fast 7000 Mal, 6828 Mal wird im Alten Testament gesagt, schaut auf diese durchnagelten Hände. Dort im Passamal, beim ersten, sollen sie es feiern. Sie haben es noch nicht verstanden, aber wir verstehen es heute. Wir sollten uns von Gott kein Bildnis machen. So sagte es Gott dem Mose in den 10 Geboten, kein goldenes Kalb, sich selbst nicht zu Göttern machen, aber auf einen sollten sie schauen, auf den Gott, auf Jahwe, der mit den durchnagelten Händen. Das ist ein Bild, so schrecklich es auch aussieht, da ist er am Kreuz, auf ihn sollen wir schauen, aufsehen zu Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir sollten uns keine Ikone aufstellen, das machen in manchen Kirchen die Leute, ja, und manche haben auch, Entschuldigung, wenn ich das so sage, kitschige Jesusbilder. Das darf man vielleicht auch haben, aber das eigentliche Bild, das wir von Gott haben sollten, ist der Gekreuzigte, der seine Hände für uns annageln ließ, festmachen ließ in einem Bund und der auferstanden ist. Hier draußen gibt es noch Sticker, Jesus lebt. Nehmt sie mit. Rot schön eingerahmt. Er lebt, hat sein Leben dargelegt, sein Blut vergossen und er ist auferstanden. Er hat die Macht über alle Götter. Jahwe, diese Hand am Nagel. Und wenn man dann noch diese Silbe Shuva hinzufügen würde, Yahu Shuva, dann heißt es, siehe die Hand, die Erlösung gibt. Unsere Gefangenschaft in Sünde wurde dort an den Nagel gehängt. Die Gefangenschaft ist dort zu Ende. Auch unsere geistliche Gefangenschaft in Sünde, wo wir Jesus annehmen, wo wir sein Blut annehmen, an die Herzenstür unseres Lebens streichen, sofern wir sein Blut in Anspruch nehmen. Er wird für unsere Übertretungen durchbohrt, so sagt es Jesaja Kapitel 53. Und wir sollten deshalb vom Alten Testament her bis ins Neue Testament ganz klar sehen, es ist ein Akt der Liebe, die Menschen aus der Sklaverei herausnehmen und ihn zu erkaufen. Ein Loskauf ist es, so lesen wir es oft im Neuen Testament. Und die Endzeitprophetie aus Joel 3, Vers 5 sagt uns dann, dass die Menschen den Namen zur Rettung anrufen werden. Und es werden sich begeben, wer auch immer den Namen, da heißt es bei der Luther-Übersetzung, den Namen des Herrn, den Namen Jahwes, den Namen der, der seine Hände durchnageln ließ. Wenn wir ihn, den Mann vom Kreuz, anrufen, der wird befreit werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem, das ist doch der Berg Golgatha, wird Befreiung sein, wie Jahwe gesagt hat. Und beim Überrest, die Jahwe berufen hat. Ja, da gibt es einen Überrest, die zu ihm kommen, die dieses Blut in Anspruch nehmen, Golgatha, nicht der Berg Moria, nein, es ist das Gleiche. Und wenn wir dort hinschauen, voll Ehrfurcht, nicht nur so, wie wenn wir vorbeifahren, am Straßenrand am Kreuz sehen. Manchmal sieht man solche Kreuze und dann steht sogar was dabei. Wenn du Gottes Größe sehen willst, musst du diese Berge sehen. Wenn du Gottes Liebe sehen willst, musst du auf dieses Kreuz sehen. So habe ich es gelesen an einem Kreuz am Alpsee im Allgäu. Kann jeder anschauen. Wenn wir Gottes Liebe sehen wollen, dann müssen wir dort auf das Kreuz auf Golgatha schauen. Und das ist im Alten Testament angelegt, immer und immer wieder. am Tag des Sündenfalls. Was hat Gott gemacht, damit sie Adam und Eva nicht nackt umherrennen mussten? Er hat ein Tier geopfert und hat sie bekleidet mit Fellen. Ein Hinweis auf das eigentliche Tier, das unsere Scham und Schande nimmt, Christus. Und als Abraham von Gott beauftragt wurde, sein Liebstes zu opfern, den Isaak auf dem Berg Moria, hat er in letzter Sekunde eingegriffen und ein besseres Opfer gefunden. Einen Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Abraham musste nicht seine Erstgeburt opfern, aber Gott hat seinen eingeborenen Sohn geopfert, damit alle, die ihm vertrauen, sein Blut annehmen, nicht verloren gehen. Und dann heißt es weiter in Johannes 3, die, die ihn nicht wollten, die ihn abgelehnt haben, die sind schon gerichtet. Da geht der Gerichtsengel nicht vorbei. Als Jesus seinen Dienst antrat, beschrieb er seinen Dienst mit einem Zitat aus dem Alten Testament: Der Geist des Herrn ist auf mir. Und dann heißt er, um Gefangene Befreiung zu verkündigen in Christus. Dort, wo wir durch diese Tür hindurchgehen, bekommen wir Freiheit, umfassende Freiheit. Das mag vielleicht äußerlich nicht der Fall sein. Wir kennen viele unserer Geschwister, die weltweit in Bedrängnis leben, in Gefangenschaft leben, aber frei von der eigentlichen Versklavung. Und wie bewirkt das sie? Im 1. Petrusbrief lesen wir Kapitel 2, Vers 24, der selbst unsere Sünde an seinem eigenen Leib hinaufgetragen hat, damit wir der Sünde gestorben, der Gerechtigkeit leben sollen. So schafft er Freiheit und Befreiung, indem er unsere Last ans Kreuz trägt. In den 10 Geboten sagt Gott, wir sollen uns kein Bildnis machen. Das brauchen wir auch nicht. Wenn wir auf Jesus schauen, dann haben wir das eigentliche Bild. Die mit Nägeln durchbohrten Hände Jesu offenbaren das von Liebe und Mitliebe gefüllte Herz Gottes. Sein Name Jahwe hat es in seinem Wort, in diesen Buchstaben verbürgt, die durchnagelten Hände, der Alpha, Aleph und Taf, der Anfang und der Ende. Und der gibt uns umfassende Freiheit. Und wenn wir in diese neue Woche gehen, dann sollten wir das mitnehmen, diese ausgebreiteten Arme, nicht nur durchnagelt, das sind diese Arme, die uns zurufen, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, vielleicht auch mit Schuld. Ich will euch erquicken. Er gibt uns Nahrung. Sein Wort ist Speise. Und ihr kennt diese Geschichte, als die traurigen Jünger nach Emmaus zurückliefen und der Auferstandene mit ihnen ins Haus ging und ihnen die Schrift öffnete und erklärte. Und das Brot brach, da sahen sie die Wundmale. Die Wundmale, die werden wir noch länger sehen, in alle Ewigkeit. Denn wenn Jesus, das Lamm, das geschlachtet ist, das würdig ist, er allein die Siegel zu öffnen, im Himmel uns zu Tische bitten wird, dann werden wir seine Male sehen. Nicht nur die Jünger dort am Auferstehungstag. Es wird auf ewig ein Zeichen sein, dass er sich mit uns verbündet hat und verbindet und verbürgt dafür mit seinem Blut. Nehmt es mit. Ich schließe mit einem Vers, hat ihn vorhin schon erwähnt, 1. Korinther 5, Vers 7. Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Du, Herr Jesus, bist würdig zu nehmen, Lob, Preis, Ehre und Dank, der du dein Leben für uns in den Tod gegeben hast als ein fehlerloses Lamm. Herr, wir danken dir dafür. Wir können es nicht fassen, wie du es von Ewigkeit her vorbereitet hast, wie du in diese Geschichte der Menschheit hineingekommen bist und wusstest, du würdest dein Leben auf dem Opferaltar dort auf Golgatha lassen. Herr, wir danken dir, wie du dein Volk damals exemplarisch herausgeführt hast aus Gefangenschaft der Sünde. Und wir danken dir dafür, dass du auch das heute tust. Und deshalb möchten wir unser Leben dir hingeben, dass wir dich, den Gekreuzigten, den Auferstandenen annehmen, dein Blut, in dem du dich mit uns verbindest, einen neuen Bund geschlossen hast, einen ewigen Bund, der nicht aufhört. Und als Zeichen gibst du uns dein Blut, dein Leib. Wir dürfen es immer wieder neu schmecken und sehen im Mahl, wie freundlich du bist. Herr, das lass uns erleben. Ganz neu an diesem Tag, aber auch in dieser neuen Woche, dass wir wissen, du gehst mit uns, du begleitest uns, du nimmst uns an der Hand, du verschonst uns vor dem Gericht, dort, wo wir eigentlich ins Gericht müssten. Dort, wo wir in der Gefangenschaft der Sünde sind, da befreist du uns und machst uns frei, sodass die Ketten der Finsternis fallen müssen. Du hast die Macht in Händen, du hast mit mächtiger Hand regiert von Ewigkeit her mit deinen Händen die Welt erschaffen, so wie wir es gerade gesungen haben. Herr, und da lasst uns froh werden, dass wir wissen, dass du dich nicht nur um die großen Weltereignisse kümmerst, sondern um unsere eigenen Belange auch, dass du hineinkommst in unser Haus, in unser Herz. Herr, als Antwort möchten wir dir sagen, dass wir dich lieben, wenn auch nur unvollkommen. Und doch hast du dich hingegeben aus lauter Liebe. Da lass uns lernen und es mitnehmen. Herr, wir bitten dich, so wie du es deine Jünger und uns gelehrt hast, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Vielleicht bevor wir das letzte Lied singen, noch ein kleiner Hinweis. Nur bei diesem aaronitischen Segen trauten sich die Priester, dieses Wort Jahwe in den Mund zu nehmen, den durchnagelten. Und einmal im Jahr beim Yom Kippur. Nehmt das mit, wenn ihr diesen Segen hört, es ist der Segen des Gekreuzigten.